Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, alle miteinander, möchte auch gleich die Grüße auch unserer Gemeinde in Bietigheim-Bissingen an euch weitergeben. Wir freuen uns, dass wir im Herrn miteinander verbunden sein dürfen. Und ja, wir wollen ja heute von Verkündigung her fortfahren in einer Reihe von Vorträgen, die leider, denke ich, die eine ganze Anzahl von euch nicht mitbekommen haben, weil sie in der Bibelstunde der Gemeinde hier in Adelberg gehalten wurden an den Freitagabenden. Wir haben also miteinander den ersten Timotheusbrief betrachtet, in den letzten Wochen immer wieder, und sind heute im 14. und 5. Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch etwas sagen, um einfach für die anderen auch den Rahmen herzustellen dieser Vorträge und des Wortes, das wir heute hören wollen. Wir haben ja am Anfang festgestellt, dass der erste Timotheusbrief einer der späten Briefe des Apostels Paulus ist, gerichtet an seinen Mitarbeiter Timotheus, der beauftragt war, in der Gemeinde in Ephesus Dienst zu tun. Dort waren geistliche Schwierigkeiten aufgetreten. Wir lesen von Irrlehrern, die falsche Lehren in die Gemeinde hineingebracht haben, die die Geschwister verwirrt haben. Und hier sollte Timotheus diesen falschen Lehren entgegentreten. Und wir haben auch gesehen, dass eben dieser Brief, wie noch stärker auch der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, durch Gottes Inspiration auch ganz besonders Hinweise gibt, wie die Gemeinde auch in der Endzeit, in dieser letzten Zeit der Verführung, des Niedergangs, biblisch gebaut werden kann, sich bewahren kann, nach den Gedanken Gottes leben kann. Und wir haben auch gesehen, dass die Themen, die im ersten Timotheusbrief da besonders behandelt worden sind, angefangen von der Frage des Gemeindegebets über der Frauenfrage bis hin jetzt auch zur ältesten Frage, die wir beim letzten Vortrag behandelt haben, dass alle diese Themen eigentlich im Zusammenhang auch damit stehen, wie kann eine biblische Gemeinde gesund wachsen, sich bewahren vor verkehrten und verführerischen Einflüssen. Und da haben wir gesehen, dass gerade auch dem Dienst der Ältesten eine wichtige Rolle zukommt in der Wortverkündigung, in der Ermahnung der Geschwister. Und ich möchte um des Zusammenhangs willen noch einmal 1. Timotheus 3 ab Vers 14 miteinander mit uns lesen. Und dann werden wir durchgehen durch das 4. und 5. Kapitel. Paulus schreibt, 1. Timotheus 3, 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also wir haben gesehen, Gott möchte, dass seine Wahrheit, so wie wir es auch heute Morgen gehört haben, dass sie bezeugt wird in einer Welt, die voller Finsternis ist, voller Lüge und Selbstbetrug, die Gott und seine Wahrheit verworfen hat. In dieser Welt soll es Menschen geben, erlöste Menschen, die den Geist Gottes empfangen haben, die sollen für die Wahrheit Gottes eintreten. Und zwar unermüdlich und fest und entschieden. Pfeiler und Grundfeste, das sind zwei Begriffe aus dem Bauwesen, die zeigen etwas Stabiles, etwas, das tragfähig ist. Ja? Ein Fundament muss das ganze Gebäude tragen können. Es kann nicht wackeln und verrutschen, sondern es muss fest und unveränderlich da sein. Und so sollte auch die Gemeinde gegründet sein auf Gottes Wahrheit und sollte umgekehrt Gottes Wahrheit auch in der Welt bezeugen, unverrückbar und unveränderbar durch die Strömungen des Zeitgeistes, die Modeströmungen der Philosophie, des Denkens der Menschen. Das ist eine ganz wichtige Sache und dabei spielt eben auch die Lehre und die Wortverkündigung in der Gemeinde eine ganz wesentliche Rolle. Und dann kommt der Apostel zu sprechen auf den Gegensatz zwischen wahrer Gottesfurcht oder Gottseligkeit und dem Frevel der Verführung derer, die ein falsches Christentum verbreiten. Und dieses Grundsatz ist eine Person, nämlich der Herr Jesus Christus selbst. An ihm scheiden sich die Geister. In der geistlichen Stellung zu ihm erweist sich, ob jemand wahrhafte Gottesfurcht hat oder nicht. Und das, was wir in Vers 16 lesen, ist in Abgrenzung geschrieben zu den damaligen Irrlehren der Gnosis, die sowohl die Gottheit des Herrn Jesus Christus geleugnet haben, als auch seine Menschwerdung. Und da heißt es ja, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder der wahren Gottesverehrung. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also der Herr Jesus Christus als Gott von Ewigkeit und gleichzeitig wahrer Mensch, der sich geopfert hat für uns am Kreuz, der auferweckt worden ist, der verkündigt wird in der Welt, das ist letztlich der Kern. Und alle, die diese Wahrheit des Herrn Jesus Christus verleugnen und angreifen und in Frage stellen, das gilt natürlich auch für die liberale Theologie der heutigen Zeit, die sind im Grund keine wahren Christen, die haben das Christentum verleugnet. Und von diesen Verführungen, von diesem Abfall vom wahren Glauben handelt auch der Anfang des vierten Kapitels, da geht es ja gleich weiter. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wir haben also am Freitag schon gesehen, hier wird auf der einen Seite gewarnt vor den Irrlehren, die auch zur Entstehung der katholischen Kirche geführt haben. Und es ist ja interessant, dass es hier heißt, in späteren Zeiten, also nicht erst in der Endzeit, sondern in der nachapostolischen Zeit, fingen diese Irrtümer an, in die Gemeinde Gottes einzudringen. Und es kam so weit, dass dann letztlich auch unter dem Einfluss der Gnosis gesagt wurde, wer ein wahrhafter, höherer geistlicher Christ sein will, der darf nicht heiraten. Solche Dinge hat es immer wieder gegeben. Mir ist es in der Pfingstbewegung begegnet, auch als solche Sonderlehren. Wenn du ein besonders vollmächtiger Diener Gottes sein willst, dann darfst du nicht heiraten oder musst sogar deine Ehefrau so halten, als wäre sie gar nicht deine Ehefrau. Ja? Also Askese, Enthaltung von allem leiblichen Leibfeindlichkeit. Und das ist nicht höhere Frömmigkeit, sondern das ist eine Abweichung von den Gedanken Gottes. Ja? Gott hat die Leiblichkeit, auch die Geschlechtlichkeit, gesegnet und als etwas Gutes geschaffen im Rahmen der Ehe. Nur außerhalb der Ehe ist es sündig, diesen Dingen in begehrlicher Weise nachzugehen. Genauso hat Gott alle Speisen geschaffen für die Menschen. Und wenn man meint, man sei etwas Frömmeres, weil man zum Beispiel Vegetarier ist, das war ich früher auch mal, als ich noch Esoteriker war, ja, das ist eine teuflische Falle, ja. Ich ernähre mich mit feinstofflichen Dingen. Ich werde immer geistiger, weil ich das Fleisch meide. Ja, da wird auch das eigene Ego groß gemacht. Ja. Und diese Lehren, die drangen da ein, dass eine Elite sich gebildet hat von scheinbar Übergeistlichen, der Klerus, ja, der alleine dann auch noch die Opferhandlungen machen sollte, der zu einer Priesterschaft hochstilisiert wurde, die Bibel gar nicht kennt. So entstand die katholische Kirche mit ihren Irrlehren, mit ihrem falschen Evangelium, dem falschen Christus. Und hier wird auch ganz deutlich gesagt, diese Verführung, wie auch andere in der letzten Zeit, sind nicht reines Menschenwerk. Das ist wichtig für uns auch heute. Sondern hier wirken verführerische Geister. Es ist ein Werk der Dämonen. Das zeigt auch, was uns oftmals überrascht, die Macht, die solche offensichtlich verdrehten Lehren über die Herzen von Menschen haben können. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in Deutschland bei den Neuapostolischen, bei den Zeugen Jehovas und bei anderen solchen dämonischen Irrlehren gelandet sind, wie viele Menschen unter dem geistigen Joch der katholischen Kirche sind, Hunderte von Millionen. Ja? Es ist eine Macht. Es ist eine Geistesmacht. Es sind nicht nur menschliche Dinge, die eine Rolle spielen, sondern diese Verführung ist das Werk von Geistern, die aus dem Unsichtbaren wirken, die Menschen gebrauchen. Das ist ja im Vers 2 dann deutlich gemacht. Menschen, die sich Christen nennen, die aber eben letztlich Verderbnis und Irrlehre in die Gemeinden hineintragen. Ja, diese Dinge stellt also Paulus als Prophet, durch den Geist Gottes geleitet, dem Timotheus und auch uns vor. Wir sind gewarnt. Wir müssen wissen, solche Dinge kommen. Ja, auch die charismatische Bewegung zum Beispiel ist ein solches Beispiel von solchen irreführenden Geistern, die in die Gemeinde eingedrungen sind und Gläubige verführt haben. Mit diesen Dingen haben wir heute auch zu kämpfen. Und Paulus möchte uns zurüsten, der Geist Gottes möchte uns zurüsten, dass wir diese Gefahren erkennen und auch sehen, wie wir ihnen begegnen. Und diese Frage, wie begegnen wir solchen verführerischen Einflüssen, die steht in unserem nächsten Abschnitt im Mittelpunkt. Hier geht es darum, wie kann ein Diener Gottes durch Lehre, durch Verkündigung des Wortes Gottes die Christen zurüsten, damit sie stabil im Glauben werden und damit sie solchen Verführungen nicht erliegen. Ich lese einmal 1. Timotheus 4, Abvers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Ja, also es gibt manche wohlmeinende Christen heute, die sagen, ach, es ist gar nicht gut, wenn man sich mit Irrlehren und Verführung und solchen Dingen zu viel beschäftigt. Man sollte am besten das alles beiseite lassen und sich nur mit dem Positiven beschäftigen. Ja? Nun ist es ganz sicher richtig, dass die Beschäftigung mit der Lehre von Christus, mit der Erlösung, mit dem Evangelium, mit der Bibellehre als positiver Wahrheit das Entscheidende und das Wichtigste ist für die Lehre und für die Wortverkündigung einer biblischen Gemeinde. Aber hier und an anderen Stellen wird auch sehr deutlich, Paulus sieht es nicht so. Paulus sieht sehr wohl, dass es auch nötig ist, Verführung und falsche, verdrehte Lehren konkret anzusprechen und auch ganz konkret zu widerlegen und dagegen zu kämpfen. Er tut dies immer wieder, denken wir nur an den Galaterbrief, der eigentlich geschrieben wurde, um die falsche Lehre zu widerlegen, dass man sich beschneiden lassen müsse und als gläubiger Heide in den Bund der Beschneidung und den Bund Israels eintreten müsse. Es gibt andere Briefe, auch der erste Johannesbrief ist zum Beispiel ein Brief, der ganz stark der Abwehr von Irrlehren gewidmet ist. Ja, geschweige denn solche Briefe wie Judasbrief oder zweiter Petrusbrief, die sich sehr stark auch davon letztlich leiten lassen, was für verkehrte Einflüsse gibt es in der Gemeinde und wie können wir sie bekämpfen. Also die biblische Wahrheit ist, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen sollen. Dass wir also auch durchaus auch als Älteste in der Gemeinde, als Wortverkündiger, ganz konkret verführerische Lehren, die die Gläubigen bedrohen, ansprechen, widerlegen müssen und es den Gläubigen vor Augen stellen sollen. Dann sind wir ein guter Diener Jesu Christi. Ja? Also es ist eine gewisse Versuchung, das haben wir schon das letzte Mal gesagt, dass ein Wortverkündiger nur die positiven Dinge verkündigt, nur die Dinge verkündigt, die bei allen unanstößig sind, die bei allen Hörern Beifall hervorrufen und keine Kontroversen. Ja? Das ist falsch. Ja? Das ist im Grund Sünde. Ja, wir haben das letzte Mal gesehen, Paulus hat sich in Apostelgeschichte 20 ganz deutlich verantwortlich gewusst. Er hat gesagt, dass euer Blut kann nicht von mir gefordert werden, weil ich euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt habe. Nicht nur ein bisschen was. Ja? Und so geht es hier auch darum, ganz konkret falsche Strömungen zu widerlegen, sie zu konfrontieren und den Gläubigen die biblische Wahrheit vor Augen zu führen. Das geht aber nur dann, wenn wir selber wirklich auch uns beständig nähren vom Wort Gottes. Ja, hier wird also jetzt der Diener des Wortes angesprochen. Letztlich können wir da alle davon Gewinn ziehen. Letztlich sind wir alle nur dann im Glauben gesund, wenn wir dasselbe tun, uns auch vom Wort Gottes beständig nähren. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir uns im Tag wirklich vorrangig Zeit nehmen, Bibel zu lesen, stille zu werden über dem Wort Gottes, uns vom Wort Gottes Herr leiten zu lassen, damit wir aufgebaut und gestärkt werden, damit der Herr zu uns reden kann durch sein Wort und wir ausgerichtet werden auf den Herrn. Ganz besonders gilt es natürlich für die, die im Wort dienen. Ja, und das, was hier gemeint ist, die unheiligen Altweiber, Legenden, Mythos steht hier im Griechischen, also letztlich ja, erfundene Geschichten, aber auch die Mythen der Heiden, die auch eine Rolle spielten in der Gnosis und dann auch im Katholizismus, diese Dinge sollen wir weglassen. Altweiberhaft heißt hier eigentlich so viel wie, das sind Geschichten, die eigentlich nur gutgläubige, leichtgläubige alte Frauen glauben. Ja, wer also einen gesunden geistlichen Verstand hat, kann solche Geschichten gar nicht glauben. Das ist also ein polemisches Wort. Ja, auch da wieder manche sagen, oh, man darf nur nie Polemik anwenden gegenüber den Feinden des Glaubens. Wenn wir Paulus studieren, er hat sehr wohl auch scharfe Worte gefunden für Irrlehrer. Ja, Galaterbrief, dass sie auch abgeschnitten würden. Ja, er hat einen Fluch ausgesprochen über alle, die das ein anderes Evangelium verkündigen. Er war nicht so, wie es manche Leute heute sagen, man müsse eben nur ganz lieb und freundlich zu allen sein und über alle nur gut reden. Das geht gar nicht, wenn man Verführungen bekämpfen will. Und Paulus hat es also hier schon deutlich gesagt, diese Legenden, diese Menschengeschichten und Menschenlehren, die weise zurück. Die haben in der Gemeinde nichts zu suchen. In der Gemeinde soll das Wort des lebendigen Gottes gepredigt werden und dieses Wort allein soll gelten. Und dann wieder dieser Hinweis auf das persönliche Leben des Predigers, übe dich in der Gottesfurcht. Also nicht Geschwätze, nicht Diskussionen über irgendwelche menschlichen Lehren, sondern praktizierte Gottesfurcht. Das ist wichtig für den Diener Gottes. Gottesfurcht, ja, wie gesagt, die älteren Übersetzungen sagen Gottseligkeit, aber das ist ein etwas ungenaues Wort. Das heißt wörtlich gesehen die rechte Verehrung Gottes. So, oder eben Furcht, Furcht Gottes. Das ist dieses Wort und es bedeutet hier, dass der Diener des Herrn, wenn er nicht zu Fall kommen will, immer wieder neu an der Beziehung zu seinem Herrn arbeiten muss, dass er wachsam sein muss, dass er nicht zum Beispiel in Verbitterung, in Resignation gerät. Denn der Diener Gottes ist beständig auch unter dem Angriffen des Feindes. Das ist auch ein Grund, warum wir für alle die Brüder beten sollten, die am Wort dienen, sei es in der örtlichen Gemeinde oder darüber hinaus, weil sie sind angeschossen und angegriffen um ihres Dienstes willen. Und wenn jemand, der so beständig auch wachsam sein muss, ein Soldat, der ständig angegriffen werden kann, der im Kampf ist, ja, der bleibt wachsam, der hält sich auch fit. Ja, das ist ein bisschen dieses Wort Übung hat etwas mit sportlichem Training zu tun. Ja, so wie ein Sportler sich ständig trainiert und nicht anfangen darf, lax zu werden und sich gehen zu lassen und üppig zu essen und nicht mehr zu üben, dann wird er ganz schnell nicht mehr die Leistung bringen können, wenn er mal eingesetzt werden muss. Und das ist hier eigentlich auch im Geistlichen dieser Mahnung, die Paulus hier gibt. Wir müssen in der ganz praktischen, im gottesfürchtigen Wandel uns üben und in diesem Wandel drin bleiben. Sonst werden wir als Diener Gottes vom Feind außer Kraft gesetzt und beiseite gesetzt. Es wird hier noch darauf verwiesen, dass die Furcht des Herrn die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Wir können das vielleicht auch mit den alttestamentlichen Aussagen in den Sprüchen verbinden, wo immer wieder auch gesagt wird, dass der die Furcht des Herrn übt, dass er zeitliche Bewahrung vor Schlingen des Teufels, vor Bösem hat, aber auch einen ewigen Lohn. Und das sollte uns als Gläubige anspornen, in der Gottesfurcht uns zu üben. Wir lesen dann weiter. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Ja, also das Wort Gottes ist glaubwürdig, es ist gewiss. Wir können es auf jeden Fall annehmen und darauf bauen. Das ist ja auch das, wenn jemand sich in der Gottesfurcht übt, wenn er Verzicht übt, wenn er auf die Vergnügungen der Welt verzichtet, auf manche Dinge, die vielleicht gar nicht verboten sind, die nur einfach nicht angesagt sind, weil sie uns hindern am Dienst für den Herrn, dann sagen manche, ja, du bist ja im Grund dumm, ja, du verleugnest dich und du tust bestimmte Sachen, die eigentlich gar nicht nötig sind, und andere Sachen, darauf verzichtest du. Aber der, der wirklich ein Diener des Wortes ist, der weiß um seine Berufung, wie wichtig dieser geheiligte Dienst am Wort ist und wie wichtig es das auch ist, selber gottesfürchtig zu leben und dabei auch auf alle möglichen Dinge zu verzichten. Ja? So hat es auch Paulus gemacht. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall nicht anderen verkündigen und selbst verwerflich werden. Ja? Das war sein Ansporn. Er wollte alles tun, damit der Dienst am Wort wirksam und vollmächtig geschieht. Er hat dabei seine Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, der ein Retter oder Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dieses Wort ist von manchen so verdreht worden, als würde es eine Allversöhnung lehren, dass Gott wirklich auf ewig alle Menschen erretten würde, aber das kann hier nicht gemeint sein, sondern hier geht es um die zeitliche Errettung und Erhaltung und Bewahrung, dass Gott eigentlich derjenige ist, dem alle Menschen jeden Atemzug ihres Lebens, jedes Stück Brot verdanken. Das sehen wir viel zu wenig. Aber es ist Gottes Güte, dass wir nicht alle schon längst tot sind. Ja, das hätten wir nämlich verdient. Jeder Mensch. Ja, also hier findet es auch in der Apostelgeschichte, ja, dass Paulus Gott verkündigt als den, der allen Menschen Brot gibt, der Sonne scheinen lässt und regnen lässt und der auf diese Weise ein Erhalter aller Menschen ist und der sich besonders auch um die Gläubigen besorgt. Und dann geht es weiter, Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das ist eine Sache, die auch immer wieder kontrovers ist, aber Paulus lässt da keinen Zweifel daran und das Wort Gottes lässt keinen Zweifel daran, dass Wortverkündigung auch etwas mit Autorität zu tun hat. Ja, manche Verkündiger lieben es, einfach irgendwelche Wahrheiten so schön vor sich hinzustellen und sie von allen Seiten zu betrachten und es dabei stehen zu lassen. Aber Paulus selber zeigt in seinen Verkündigungen, in seiner Lehre, dass er immer wieder auch diese Wahrheiten auf das Herz der Menschen, auf das Gewissen, auf den Wandel anwendet. Ja, er lehrt uns im Römerbrief die Gnade Gottes, die Erlösung, die Errettung und dann sagt er angesichts der Erbarmungen Gottes. Ja, und dann kommt der Wandel, dann kommt die Anwendung, dann geht es darum, sich hinzugeben, von der Sünde sich fernzuhalten und Dinge abzulegen und andere Dinge anzunehmen, dann wird es ganz praktisch. Ja? Und ich denke, das ist auch wichtig, es geht bei der Verkündigung des Wortes Gottes auch darum, dass die Gläubigen das Wort Gottes als Leitschnur für ihr Leben nehmen. Es geht nicht nur darum, irgendetwas unverbindlich vorzustellen, es hat auch etwas damit zu tun, dass wir wirklich das Wort Gottes zeigen als Richtschnur für das ganz praktische Leben von uns Gläubigen. Dazu gehört natürlich, dass wir, die wir es auch verkündigen, es auch wirklich so ausleben und so praktizieren, sonst hat man auch keine Vollmacht, es anderen in dieser Weise zu vermitteln. Aber hier geht es also wirklich um Gebieten, um auch, dass man auch in der Verkündigung Geschwistern einen Auftrag von Gott weitergibt, dass man deutlich macht, hier geht's lang. Und dass man lehrt auf der anderen Seite, das bedeutet auch, dass man Einsicht fördert in die Gebote und Offenbarungen Gottes. Es ist wichtig, der Herr möchte, dass wir dem Wort Gottes nicht nur blind gehorchen, sondern dass wir verständig und mit Einsicht gehorchen. Und die Lehre bedeutet, dass auch die Gläubigen, dass sie erklärt bekommen, den Zusammenhang, die Gründe, die Gott offenbart für das, was er möchte, dass wir verstehen, was wir tun. In einem solchen Dienst ist man immer angefochten. Eine Anfechtung, ein Widerstand, der Timotheus ganz offensichtlich entgegenschlug, war das Argument seines Alters. Man muss sich das vorstellen, er war vielleicht Mitte 30, vielleicht ein bisschen älter. Er hatte es sicher mit einigen Gläubigen zu tun, unter anderem auch mit Ältesten, die waren vielleicht doppelt so alt wie er. Ja? Und es ist ganz klar, dass das natürlich Schwierigkeiten macht und dass Timotheus wohl selber auch etwas eher zurückhaltend und schüchtern war. Und deshalb sagt Paulus hier, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Timotheus hatte einen Auftrag vom Herrn. Er hatte auch eine Gnadengabe vom Herrn. Das ist interessant, dass Paulus darauf noch zu sprechen kommt. Und er sollte in der Kraft des Herrn das, was notwendig ist, klar, freimütig verkündigen und sich nicht dadurch einschüchtern lassen, dass die Leute gesagt haben, ja, was willst du, Junger, mich lehren? Ja, er hatte den Auftrag, er war Lehrer, er hatte diese Gnadengabe vom Herrn und auch die des Evangelisten und er sollte klar auch diesen Dienst tun. Das lesen wir in Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten oder bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Also, wir haben vorher schon gesehen, dieser Dienst am Wort, der ist Gott ganz besonders wichtig. Und dieser Dienst muss auch, erfordert Mut und Kraft. Er wird immer gegen Widerstände getan. Ja, in einer ziemlich fleischlichen Gemeinde wird der Wortverkündigung unter Umständen ein massiver Widerstand entgegengebracht. Aber in jeder Gemeinde gibt es Widerstände gegen das verkündigte Wort. Und hier ist es wichtig, dass der Diener des Herrn seinen Auftrag ernst nimmt und das lesen wir im 2. Korintherbrief, 2. Timotheusbrief, dass er kompromisslos und klar das Wort verkündigt. Das möchte ich mal noch mit uns lesen. 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2 oder bis 4 vielleicht sogar. Dieser Zusammenhang, der ist hier, denke ich, auch mit zu sehen. Da sagt ja Paulus zu Timotheus, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also hier, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, ob es den Leuten passt oder nicht. Du musst es verkündigen. Du musst die Wahrheit klar sagen. Das ist diese Linie, die wir, denke ich, auch hier sehen. Und er hatte diese Gnadengabe des Lehrens. Er sollte diese Gnadengabe auch wirklich üben. Und es ist interessant, vermutlich, es kann durchaus sein, dass diese Ältestenschaft tatsächlich die Ältesten in Ephesus waren. Das würde jedenfalls erklären, warum das hier nochmal erwähnt wurde. Ja, weil er ja gerade unter diesen Ältesten jetzt arbeiten sollte, unter denen es wohl auch solche gab, die er im Widerstand entgegenstellten. Ja, dass diese Gabe des Lehrens gegeben wurde durch die Vermittlung von Paulus in diesem Ausnahmefall und dass die Ältestenschaft sich damit eins gemacht hat, sich identifiziert hat damit durch Handauflegung. Das heißt, sie mussten eigentlich wissen, Gott hatte den Timotheus als Lehrer eingesetzt und auch als Mitarbeiter des Paulus. Gott hatte ihm eine gewisse Aufgabe gegeben und auch Vollmacht und nun sollten sie ihn auch wirklich in diesem Dienst anerkennen. Umgekehrt war für Timotheus die Herausforderung, und das ist auch für jeden von uns, die wir am Wort Gottes dienen, lebe das aus, was du predigst. Sei ein Vorbild. Ja, das ist wieder eine Herausforderung für uns, dass wir das Wort Gottes nur dann glaubwürdig und mit Vollmacht verkündigen können, wenn wir es auch in einem gewissen Maß zumindest leben, so wie es uns gegeben ist und darin auch zunehmen und wachsen. Ja, das sollten wir alle tun, aber besonders für die, die einen Dienst haben, ist es eine ganz wichtige Sache. Ja. Timotheus sollte Autorität ausüben, aber nicht als ein Herrscher, als ein Diktator, sondern als einer, der Vorbild ist. So finden wir das ja auch bei den Ältesten in 1. Petrus 5, wir haben das am Freitag gelesen. Ja, sei ein Vorbild im Wort und im Wandel. Das sind mal die beiden ganz wichtigen Punkte zusammengefasst. Im Wort, das heißt in der Art und Weise, wie er das Wort Gottes verkündigt. Ich denke, da ist das Wort Gottes zunächst mal gemeint. Aber darüber hinaus auch in seiner ganzen Rede. Beides ist hier gemeint. Auf der einen Seite geht es darum, dass wir wirklich das Wort Gottes in einer Weise verkündigen, die diesem heiligen Wort angemessen ist. Dazu gehört zum Beispiel würdiger Ernst. Immer mehr Prediger heute leben davon, dass sie immer wieder Witze und irgendwelche spaßigen Geschichten in ihre Predigten einfließen lassen. Die Leute unterhalten, sie kitzeln, anstatt in Klarheit und Ernst zu verkündigen. Dazu hat Paulus im Titusbrief etwas zu sagen. Das gehört hier in unseren Zusammenhang mit hinein. Titus 2, Vers 7 folgende. Da lesen wir, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ich denke, das ist genau dieser Punkt. Es ist zum Beispiel auch nicht gut, wenn man in der Verkündigung persönlich, polemisch oder ausfällig wird oder irgendwelche Dinge sagt, die einfach nicht angemessen sind für einen Diener Christi. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, dass wir ja auch insgesamt, wenn wir berufen sind, das Wort Gottes zu bezeugen und zu verkündigen, dass wir auch im Alltag nicht einfach vulgäre, schmutzige, ungute Worte weitergeben sollten. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 29, das vielleicht auch noch einmal zur Erinnerung. Es ist für uns alle wichtig, besonders aber für die, die eben auch durch das Wort dienen. Da heißt es ja, kein schlechtes, kein faules, verdorbenes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Ja? Sei ein Vorbild in dem, was du redest. So, denke ich, sollten wir das alle handhaben. Dann wird auch das, was wir sagen, eine größere Autorität und geistliche, erbauliche Wirkung haben. Der Gegensatz zum Wort ist der Wandel. Es nützt nichts, wenn wir die Wahrheit verkündigen und leben sie nicht aus. Ja? Es ist eine ganz tödliche Sache, wenn wir Wahrheiten verkündigen und unser Leben spricht genau die gegengesetzte Sprache. Damit schaden wir der Sache des Herrn. Damit bewirken wir, dass das Wort Gottes verlästert wird. Ja? Und das ist eine ganz ernste Sache. Ja? Wir sollten also wirklich darauf achten, in unserer alltäglichen Lebensweise, davon handelt ja der Wandel, wirklich auch in einer Weise zu leben, die das Wort Gottes ehrt, das wir verkündigen sollen und die dem auch entspricht, was wir predigen. Dann geht es weiter in der Liebe, in der Agape-Liebe. In der Liebe, 1. Korinther 13, die alles trägt, alles glaubt, alles hofft. Das ist eine ganz wichtige Sache für einen Diener Gottes. Jeder Diener des Herrn hat in der Gemeinde immer mit dem Fleisch zu tun, hat immer mit Enttäuschungen zu tun, damit das Gläubige ihn angreifen, ihn entgegenarbeiten, ihn wirklich auch manchmal runterlaufen lassen, sodass man bitter werden könnte. Ja? Ohne Agape-Liebe können wir den Dienst in der Gemeinde nicht tun. Das galt auch für Timotheus, der eben auch in solchen Widerständen drin war. Wir brauchen diese Liebe und sollen in dieser Liebe auch ein Vorbild für andere sein. Im Geist, damit ist sicher gemeint, dass Timotheus eine vorbildliche geistliche Gesinnung haben sollte. Im Glauben, Timotheus sollte in seiner Glaubenshaltung, in seinem Glaubensweg auch ein Vorbild sein. Er sollte die anderen lehren, was es bedeutet, auch im Alltagsleben dem Herrn zu vertrauen, nicht auf Fleisch zu bauen, sondern auf den Herrn Jesus und seine Verheißungen. Wenn ein Diener Gottes einen solchen Glaubensweg geht, dann ist es auch eine Empfehlung für das Wort, das er verkündigt. Weil die Menschen merken, er vertraut wirklich auf den Herrn und sein Wort. Und das ist ermunternd auch für andere. Und dann auch in der Keuschheit oder in der Reinheit, in der Züchtigkeit der Gedanken und des Herzens. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Gerade auch, wenn man eben mit Kämpfen und Widerständen zu tun hat, dass man sich nicht verbittern lässt, dass man nicht auf andere irgendwo schlechte Gedanken über andere hat, dass man lauter und rein ist, auch in der Gesinnung, in der Motivation, in der Begegnung mit anderen Geschwistern, auch solchen, die einem Mühe machen. Das ist für uns alle ein Test, den wir immer wieder in der Gemeinde, im Gemeindeleben auch vor uns haben. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vorlesen, das hieß, dass damals, wo ja nicht alle Gläubigen die Möglichkeit hatten, die Bibel für sich selber zu lesen, wurde viel auch das Wort Gottes in den Gemeindeversammlungen einfach vorgelesen. Ja? Zum Beispiel ein Kapitel aus dem Propheten Jesaja, so hat es ja auch der Herr Jesus gemacht, wo er in der Synagoge in Kapernaum war. Und so war das auch in den Gemeinden üblich, auch die Briefe der Apostel wurden gelesen, damit die Gläubigen sich das Wort Gottes einprägen konnten. Und dazu gehörte aber eben auch das Ermahnen, die Korrektur. Und dieser Dienst, das sollte die Sorge und die beständige Aufgabe von Timotheus sein. Davon durfte er sich auch nicht ablenken lassen. Ja? Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch für uns verstehen, wenn wir einen Auftrag, einen Dienst vom Herrn haben, dann sollen wir in diesem Dienst leben. Es ist schlecht, wenn wir irgendwo zwiespältig leben, wenn wir nicht uns ganz diesem Dienst von Herzen, vom Inneren her widmen. Wir können es manchmal nicht von der Zeit her, aber vom Herzen her sollten wir den Dienst von ganzem Herzen tun. Egal, was für einen Dienst wir da haben. Lebe darin. Und wir sollten darin auch Fortschritte machen. Das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen können. Bin ich gewachsen im Glauben, in der Liebe, im Dienst? Sind Fortschritte bei mir da oder womöglich Rückschritte? Bin ich in einer näheren Verbindung zum Herrn als vor 5 Jahren? Habe ich Frucht gebracht oder bin ich vom Herrn abgedriftet? Ja? Deswegen sagt das Wort auch zu Timotheus und zu uns, habe Acht auf dich selbst. Ja, das ist nicht irgendeine krankhafte Selbstbefühlung, dass man immer über sich selber nachdenkt, sich selbst bespiegelt, das ist damit nicht gemeint. Sondern eine ganz nüchterne, gesunde Wachsamkeit bei mir ist auch das Fleisch da. Bin ich noch in der aufrichtigen Gemeinschaft mit dem Herrn? Kann der Herr mich noch gebrauchen und mahnen und führen? Oder bin ich dabei einzuschlafen, abzuweichen? Diese gesunde Wachsamkeit und Selbstprüfung, die ist hier gemeint. Und es ist ganz wichtig, dass alle Gläubigen das tun, besonders aber die Diener Gottes, weil sie beständig angegriffen werden, weil sie immer auch damit rechnen müssen, dass der Feind ihnen eine Fußfalle legt, gut getarnt auf dem Weg. Und wenn sie nicht wachsam sind, dann tappen sie rein und dann wird es schwierig und schmerzhaft. Dieser Dienst hat Lasten. Man ist versucht, ihn auch ein Stück mal bleiben zu lassen. Deswegen mahnt Paulus, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, und das ist ein Trost und eine Verheißung, wirst du sowohl dich selbst retten oder bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Auch hier ist der Begriff Rettung im zeitlichen Sinn gemeint. Es geht nicht um die ewige Rettung, sondern es geht darum, bewahren vor Verführung und geistlichem Schaden. Ja? Und genauso ist es auch wertvoll, dieser Dienst hilft, wenn er treu getan wird, die Wortverkündigung, die Lehre, dass die Gläubigen, die wirklich auf diese Lehrer hören, dass sie auch bewahrt werden vor der Verführung und dem Schaden. Solche Gläubige, die sich es vorziehen, nicht auf bibeltreue Lehrer zu hören, sondern lieber modische Lehrer haben, nach denen ihnen die Ohren jucken, die werden umgekehrt auch den Schaden davontragen. Ja, das muss man auch sehen. Es gibt keine automatische Bewahrung, sondern wir müssen wirklich auf das Wort Gottes hören, damit wir bewahrt werden. Ja, nun geht es weiter im 5. Kapitel ab Vers 1. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Also zum Dienst eines Ältesten und auch eines Mitarbeiters wie Timotheus gehört Taktgefühl und Feinheit. Dass wir nicht hart sind, dass wir nicht grob sind, sondern wirklich in der Liebe handeln, auch wenn wir ermahnen müssen. Das ist ja eine ganz heikle Sache. Das sollten wir nur mit viel Gebet tun, aber es muss doch sein in der richtigen Haltung. Nun finden wir einen längeren Abschnitt, da handelt von den Witwen in der Gemeinde. Da geht es also um ganz praktische Dinge, die auch in einer Gemeinde geordnet werden müssen, damit der Friede in der Gemeinde gesichert ist. Das war damals natürlich viel schwieriger und wichtiger als heute in gewisser Weise, weil damals es kein öffentliches Sozialsystem gab, keine Absicherungen, und eine Witwe war im Grund jemand, der äußerst schutzlos war und zum Teil eben auch keine Möglichkeit mehr für den Lebensunterhalt hatte, vor allen Dingen nicht, wenn dann auch keine Verwandten da waren, die für sie gesorgt haben. Das war eigentlich das Selbstverständliche, dass man innerhalb der Familie füreinander sorgt, aber die Gemeinde war auch gerufen, nach dem jüdischen Vorbild für solche mit einzustehen, die sonst mittellos waren. Wir lesen vielleicht einmal Apostelgeschichte 6 dazu, denn das ist eigentlich der Hintergrund, der auch diese Bedeutung dieser Frage uns zeigt. Da lesen wir: In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ja, und dann lesen wir als Ergebnis Vers 7: Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Also hier war eine gute geistliche Entwicklung, eine Erweckung, ein großer Segen, aber eine ganz praktische Sache, eine Vernachlässigung im diakonischen Leben der Gemeinde hat Unfrieden und Schwierigkeiten gebracht und diese ganze Sache ein Stück auch gefährdet. Ja, so ist das manchmal. Ja, ganz praktische Dinge, dass da Witwen waren, die nicht versorgt wurden, weil sie eben eher aus dem Griechisch Sprechenden kamen, und die meisten waren solche, die also Hebräisch gesprochen haben und die ein bisschen eine andere Richtung hatten im Judentum. Und dann gab es böses Blut. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Dinge in der Gemeinde richtig ordnet, damit wirklich der Segen Gottes in der Gemeinschaft auch sein kann. So lesen wir ab Vers 3: Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und die Eltern, den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also eigentlich war das vom Judentum, auch vom Heidentum, soweit es ethisch einigermaßen überhaupt klar stand, selbstverständlich, dass die Kinder für ihre Eltern sorgen sollten. Aber das war natürlich unter den Bedingungen der Sünde für viele Kinder nicht so. Bei anderen gab es vielleicht die Bedingungen nicht. Also zunächst einmal ist klar, die Kinder sorgen für ihre Eltern, die Enkel für ihre Großeltern. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Aber nun gab es solche, die hatten keine Kinder, die für sie sorgen konnten. Vers 5: Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Ja, das ist auch so eine Frage. Wie setzen wir unsere Zeit ein? Vielleicht auch, wenn wir Rentner geworden sind, ja, älter geworden sind. Hier wird gezeigt, jemand, der geistlich mit dem Herrn lebt, der wird diese Zeit nutzen, um viel zu beten. Das kann ich nur auch als Empfehlung weitergeben. Im Grunde ist es ein großer Segen, wenn man pensioniert ist, wenn man in dem Sinn vielleicht auch frei ist von Verpflichtungen gegenüber der Familie. Und das, was wir zuallererst tun sollten, ist flehen und beten. Ja, ich bin überzeugt, und das wird auch berichtet, zum Beispiel bei den Russlanddeutschen, da war die geistliche Situation ganz gefährlich und notvoll in den 60er Jahren. Viele der Jüngeren waren nicht mehr zum Glauben gekommen, hatten sich angepasst an das kommunistische Regime. Die Gemeinden waren zum Teil nur noch Versammlungen von älteren Schwestern, von Witwen oder Ehefrauen, die vielleicht alleine gläubig waren. Und dann haben ganz viele gebetet, ernstlich gefleht auf den Knien und wirklich ernstlich Gott angerufen, dass Gott sich doch erbarmen soll und Erweckung schenken soll. Und das Ergebnis war eine wirkliche Erweckung, wo wohl viele, viele jüngere gläubige Männer und Frauen zum Glauben kamen und bereit waren, die Leiden auf sich zu nehmen, das Bekenntnis zu Christus unter dem Kommunismus auf sich zu nehmen. Und dadurch kam eine richtige Belebung in den Gemeinden zustande. Aber das war letztlich die Frucht dessen, dass viele solche vereinsamte Frauen, denen man in der Gemeinde vielleicht menschlich gar nicht so viel zutraut, dass die ihre Knie gebeugt haben und ernstlich zu Gott gerufen haben. Ja? Das haben die Brüder mir auch erzählt, das erkennen sie auch an. Das war die Frucht dieser Schwestern, die gefleht und gebetet haben. Und das sollte eine Ermutigung sein. Wir können heute viele Dinge machen. Man sagt heute der Welt, jetzt bin ich Rentner, jetzt genieße ich das Leben. Jetzt fange ich mal an, nach was weiß ich wohin zu reisen, nach Indien und nach Mallorca und das Leben zu genießen. Und die Welt bietet da vieles an. Aber wenn wir dem Herrn gehören, dann gehört auch unsere Zeit dem Herrn, unser Geld dem Herrn. Und dann haben wir, denke ich, Besseres zu tun, als jetzt ständig Urlaubsreisen hierhin und dorthin zu machen und das Leben zu genießen. Ja? Also da ermutigt das Wort zu einer Hingabe ans Gebet an den Herrn. Sprich das offen aus, Vers 7, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Also, hier wird noch einmal gezeigt, was gottesfürchtige Witwen in den Gemeinden getan haben. Wenn sie geistlich gesinnt waren, dann haben sie gesehen, hier gibt es viel Arbeit, hier gibt es junge Familien, die haben Not und viel Probleme oder viel zu tun. Ich habe Zeit, ich habe die Möglichkeit, ich helfe. Ja? Diakonischer Dienst von diesen Frauen getan, das war letztlich auch eine Voraussetzung dafür, dass sie dann von der Gemeinde unterstützt wurden und wahrscheinlich auch im diakonischen Dienst weiter eingesetzt wurden. Da gibt es jedenfalls Hinweise, dass das der Fall war, dass sie eben auch weiterhin da zur Hilfeleistung für andere Geschwister dann da waren und eine Unterstützung von der Gemeinde bezogen. Also solche, die untätig waren, die nicht in diesem Sinn gedient haben, die sollten auch nicht in den Genuss einer solchen Unterstützung kommen. Und es zeigt, was dem Herrn wohlgefällig ist, gerade wenn Schwestern ihren Dienst tun, Kinder aufziehen, Gastfreundschaft üben. Solche Dinge werden ja heute oft belächelt und verächtlich gemacht. Man gilt nur dann was, wenn man als Frau arbeiten geht im normalen Beruf, was weiß ich, Sekretärin ist oder Verkäuferin. Und das andere, dass man zu Hause für den Haushalt sorgt und gute Werke tut, das wird verachtet und bespottet. Aber bei Gott ist es eine Ehre und bei Gott sind solche Tätigkeiten etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Ja, das dürfen wir daraus auch lernen und es ist auch eine Ermutigung, dass doch auch wir das untereinander so halten. Wer die Zeit und die Kraft hat, anderen zu helfen, der tut gut daran, es auch wirklich zu tun. Dadurch entsteht reicher Segen für einen selber und für die anderen. Ja, nun gibt es auch Gefahren, die mit einer solchen Versorgung und Unterstützung durch die Gemeinde verbunden sind. Und die spricht Paulus auch sehr deutlich an. Vers 11 lesen wir, jüngere Witwen aber weise ab, Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben, denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Ja, also die Gefahr, wenn jüngere Witwen sich dann praktisch in diesen Gemeindedienst eingereiht haben und sich haben auch unterstützen lassen, war, dass sie eben dann zur Untätigkeit kommen, dass da Geschwätze, Getratsche entsteht, ungesunde Dinge. Das ist ja ein sehr treffendes Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ja, das ist nicht aus der Bibel, aber es ist im biblischen Geist durchaus gesagt. Wenn man also Zeit hat, viel Zeit hat, die man nicht für den eifrigen Dienst für den Herrn verwendet, dann entsteht daraus zwangsläufig eigentlich etwas Ungutes. Ja? Man dreht sich um sich selbst, man pflegt das Fleisch, bis die Begierden erregt werden. Man redet viel Nutzloses, ja? Nicht zur Erbauung, sondern eben zum Tratsch. Und diese Dinge waren eben auch wohl schon Gefahren, die tatsächlich passiert waren. Deswegen sollten also die jüngeren Witwen nicht sich verpflichten, für die Gemeinde zu dienen, sondern sie sollten heiraten, sie sollten Kinder gebären, sie sollten ganz praktisch dem Herrn dienen in diesem Leben hier. Das ist also auch eine ganz lebenspraktische, nüchterne Behandlung von Dingen, ja, die sicher auch wichtig ist als Vorbild, auch für andere Fragen, die heute lebenspraktisch anstehen. Paulus war hier sehr realistisch und damit eben auch der Herr selber in seiner Beurteilung von Dingen. Also die Gemeinde sollte nicht belastet werden mit solchen, die eigentlich von den Gläubigen selber versorgt werden konnten, damit sie sich den wirklichen Witwen widmen konnte. Nun geht es weiter, noch einmal zu den Ältesten. Das war ja auch die Aufgabe des Timotheus, die Ältesten anzuleiten und zu betreuen. Und da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also Ehre hier auch wie bei den Witwen beinhaltete auch, dass sie auch eine gewisse Unterstützung bekommen sollten von den Gläubigen. Also Ehre heißt auf der einen Seite, Gott ist dieser Dienst wertvoll, den die Ältesten tun, und den Gläubigen sollte er auch wert sein. Schätzung sollten die Gläubigen sollten Wertschätzung den Ältesten entgegenbringen, aber eben auch sie finanziell unterstützen. Sicher war es besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiteten. Sie mussten sich zum Teil dafür einfach die Zeit auch nehmen, von ihrem Beruf sich zurückziehen, um eben die Schriften zu studieren und um die Wortverkündigung, die Lehre in der Gemeinde mittragen zu können. Die Ephesus-Gemeinde war sicher auch eine größere Gemeinde. Also wenn es die Umstände erfordern, ist es biblisch durchaus richtig, dass einzelne Älteste freigestellt werden von ihrer Berufsarbeit und von der Gemeinde unterstützt werden. Das ist in den kleineren Gemeinden sicher weder möglich noch nötig, aber es gibt größere Gemeinden, auch bei den Russlanddeutschen, wo zum Beispiel an die 1000 Geschwister zu versorgen sind geistlich, und das ist dann zum Beispiel etwas, was einen berufstätigen Ältesten fast völlig überfordert. Ja. Also da gibt es durchaus diese Möglichkeit. Und der Grundsatz wird hier deutlich gemacht im Alten Testament mit dem Ochsen, ja, der das Recht hat, auch Nahrung zu sich zu nehmen, wenn er drischt, und mit einem Zitat aus dem Lukas-Evangelium von dem Herrn Jesus, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ganz interessant, zeigt nebenbei, dass das Lukas-Evangelium damals schon als heilige Schrift bekannt war und anerkannt war, ja, und dass es gleichberechtigt mit dem Alten Testament zitiert wurde. Es geht weiter, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen, die welche sündigen, weise zu Recht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder sündenteilhaftig, bewahre dich selbst rein. Ja, also ganz klar, wir haben das schon das letzte Mal gesehen, Ältestendienst ist auch ein Dienst, der Schwierigkeiten macht, ein Dienst, der Widerspruch hervorruft. Wenn er geistlich und gut getan wird, wird er nur Widerspruch von den fleischlichen Christen in der Gemeinde hervorrufen. Die gibt es ja immer auch, solche, die sich nichts sagen lassen wollen, die persönlich beleidigt sind, wenn sie mal auf eine Sünde angesprochen werden, auf ein Fehlverhalten. Ja, das ist übrigens ein ganz schlechter geistlicher Zustand. Jakobus lehrt uns, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Ja, sie ist bereit, sich korrigieren zu lassen. Sie ist bereit, auch einzusehen, wenn Dinge falsch sind. Aber es gibt immer wieder solche, die dem Ältestendienst Widerstand entgegenbringen aus fleischlichen Gründen. Und dann gibt es Klagen, Beschuldigungen gegen Älteste. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz: gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Also wenn da einer ein Hühnchen zu rupfen hat mit einem dienenden Bruder und versucht, ihn anzugreifen, schlecht zu machen, kommt immer wieder vor, auch in heutigen Gemeinden, dann darf man das nicht annehmen. Ja? Es ist ganz klar, wenn da eine berechtigte Beschuldigung ist, dann ist das was anderes, aber die muss durch zwei oder drei Zeugen unabhängig voneinander bestätigt werden, sonst darf die Klage gar nicht angenommen werden. Ja? Das war sicher auch ein praktischer Fall in Ephesus und Paulus zeigt hier, wir müssen vorsichtig sein. Das gilt übrigens auch sonst im Umgang mit Beschuldigungen, mit Sünden, die da angeblich gelaufen sind. Es ist ganz wichtig, dass man das von verschiedenen Seiten hört, dass man nicht einseitig nur einem einzigen Zeugen glaubt, ja, sondern dass man wirklich sieht, ist es noch bestätigt, wird es von anderen auch so gesehen und notfalls darum betet, dass Gott schenkt, dass die Dinge noch durch ein weiteres Zeugnis erhärtet und bestätigt werden, damit man nicht vorschnell irgendwelche Klagen, Anklagen zu Unrecht annimmt. Es wäre natürlich ein großer Schaden, wenn ein Bruder, der einen solchen Dienst tut, durch eine falsche Anklage verleumdet würde oder von seinem Dienst weggedrängt würde. Ja, das wäre auch eine große Verantwortung für den Timotheus gewesen. Die, welche sündigen, weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Das kann sich auf Älteste beziehen. Wenn also wirklich ein Ältester sündigt, der einen öffentlichen Dienst tut, dann muss diese Sache unter Umständen auch öffentlich abgehandelt und klargestellt werden, besonders wenn die Sünde eben auch im öffentlichen Rahmen der Gemeinde geschehen ist. Andere sehen das mehr so, dass es hier um Gemeindeglieder geht, die Älteste falsch beschuldigen wollten. Wie auch immer, es gibt auch eine öffentliche Zurechtweisung von Sünde in biblischer Gemeinde. Heute gibt es kaum noch eine Gemeinde, die so etwas sich trauen würde. Ja, es gibt zum Teil noch in manchen Gemeinden, in russlanddeutschen Gemeinden, kann es geschehen, dass zum Beispiel noch Geschwister vorne hinstehen und sagen, ich habe gesündigt, ich habe mich verfehlt und ich bitte vor der Gemeinde um Vergebung. Ja? Ich finde das eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das nicht mehr geschehen kann, dann ist irgendwas in unserem Gemeindeleben nicht mehr so ganz auf der biblischen Linie. Ja? Auf jeden Fall, hier wird es deutlich, es kann sein, dass auch Sünden öffentlich behandelt werden müssen und zurechtgewiesen werden müssen. Und hier jetzt eine ganz ernste Mahnung, dass in diesen Fragen der Gemeindezucht kein vorschnelles Urteil geschieht und auch nicht irgendwie Sympathie oder Antipathie eine Rolle spielt. Zwei menschlich sehr naheliegende Fehler. Das eine ist, dass man urteilt, bevor man die Sache gründlich geprüft hat. Dürfen wir nie machen. Das fängt schon bei den Eltern an. Ja? Da, wenn wir uns anschauen, ja, das kommt unserer Familie leider auch öfters vor, dass es da so Fälle zu klären gibt, wo es heißt, der hat mir das gemacht. Ja? Und dann hört man den anderen und sagt, ja, der hat vorher das gemacht. Und der Dritte sagt, ja, das war so und so. Und wenn man dann am Schluss, kann es sein, dass man dann ein klares Bild hat, aber das sieht meistens ganz anders aus wie das erste Bild, als man die erste Aussage gehört hat. Ja? Und so ist es in der Gemeinde, ist es noch viel verantwortungsvoller, dass wir erst urteilen, auch über einen Menschen, wenn wir ein gutes Gesamtbild bekommen haben und nicht vorschnell. Weder so noch so. Und dasselbe ist, wir dürfen nicht, wenn zum Beispiel jemand Zurechtweisung nötig hat oder womöglich sogar vom Ältestendienst ein Stück zurückgestellt werden muss, dürfen wir nicht aufhören, die Sache zu verfolgen, weil uns derjenige vielleicht besonders sympathisch ist, weil wir den besonders gern mögen. Ja. Wehe, wenn solche Gesichtspunkte eine Rolle spielen im Reich Gottes. Ja. Wir sehen das ja bei dem Eli, der aus was für Gründen auch immer seine Söhne nicht zurechtgewiesen hat, wie Gott ihn überführt und straft und letztlich sagt, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Ja. Du hast das, was nötig ist, unterlassen, einfach um da aus welchen Gründen auch immer, mit deinen Söhnen Frieden zu haben. Und das ist nicht recht. Also Sympathie, Antipathie, Vorurteile sollten im Ältestendienst, im Gemeindedienst nicht zum Spiel kommen. Sonst lädt derjenige, der das so tut, eine große Verantwortung auf sich. Vers 23, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Ja, manche Ausleger denken, das sei hier irgendwie ein versprengter, unzusammenhängender Satz mit dem Vers 23. Ganz ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich fürchte, dass die Magenbeschwerden von dem lieben Timotheus etwas mit den Schwierigkeiten in der Ältestenschaft in der Gemeinde zu tun hatten. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Diener des Herrn auch mit Magen und Herz und allem reagieren, weil sie belastet sind durch Spannungen und Probleme in der Gemeinde. Ja? Also ich denke, das hat einen Zusammenhang, ja? Dass Timotheus diese ganzen Probleme auf den Magen geschlagen sind, dass er nicht mehr recht wusste und gesundheitlich in Schwierigkeiten kam, weil er mit der Situation innerlich nicht so richtig klar kam. Und so kann es manchen gehen. Und auch da ist es wichtig, wir sehen hier auf der einen Seite die Nüchternheit, dass man durchaus auch medizinische Mittel gebrauchen darf und nicht meinen muss, man muss alles nur mit Gebet und Glauben erledigen, wobei das gut ist, wenn man betet und glaubt, ja. Aber es gibt Situationen, wo medizinische Probleme einfach auch Medikamente und Hilfe brauchen. Das kann man sicher daraus auch entnehmen. Ja, und dann sagt er etwas Seelsorgerliches. Bei manchen Menschen sind die Sünden offenbar. Sie werden auch von den Menschen um sie herum schon vorher gesehen und beurteilt und gerichtet. Aber bei manchen sind sie ein Stück wie verborgen, ja. Sie sind im Windschatten der Persönlichkeit dieser Leute. Sie kommen nicht richtig zum Ausdruck, aber irgendwann mal werden sie trotzdem offenbar werden. Ja? Umgekehrt, manchen, bei denen sieht man gleich, dass sie dem Herrn nachfolgen. Man sieht die Frucht ihres geistlichen Lebens auf Anhieb. Bei anderen ist es so, dass manche Früchte den Menschen nicht erkennbar sind, aber irgendwann werden sie auch offenbar. Ich denke, das hat auch etwas mit dem zu tun, dass Timotheus vor der Frage stand, wer kann als Ältester eingesetzt werden? Wer ist tauglich für den Dienst und wer nicht? Es ist ja auch diese Warnung, dann die Hände lege nicht zu schnell auf, mache dich nicht fremder Sünden teilhaftig. Da geht es ja darum, wenn Timotheus jetzt jemanden als Ältesten eingesetzt hätte und es mit seiner Handauflegung bestätigt hat, damit hat er sich ja eins gemacht. Handauflegung bedeutet sich eins machen mit etwas, ja. Dann wäre er verantwortlich gewesen, wenn dieser Mann gesündigt hätte in seinem Dienst, in seinem Amt. Ja? Oder wenn er Sünden gedeckt hätte und ihn trotzdem eingesetzt hätte, obwohl er gewusst hat, dass der gesündigt hat, dann wäre er verantwortlich gewesen vor Gott für diese Sache. Und deshalb ist es so wichtig, dass er da wirklich nüchtern beurteilt, wer ist wirklich fähig und geeignet für diese Dienste. Und wer nicht, wenn er da jemand vorschnell eingesetzt hätte, dann wäre er selber verantwortlich gewesen. Und in dem Zusammenhang auch diese Verse 24 und 25. Letztlich werden die Dinge offenbar. Manchmal ist es wichtig, zuzuwarten. Wenn man kein klares Zeugnis hat, dieser Bruder ist geeignet für den Dienst, dann muss man einfach sagen, lasst uns warten. Lasst uns beten, dass die Dinge offenbar werden, ob es so ist oder nicht. Ja? Bevor man vorschnell sagt, na, jetzt muss irgendeiner zum Ältesten gemacht werden, jetzt machen wir es halt so. Ja? Das ist der Pragmatismus, der heute oft auch ist. Ja, man meint, unter Sachzwängen handeln zu müssen, während es besser ist, zu beten und zu warten, bis Gott die Dinge offenbar gemacht hat. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben einige Dinge des praktischen Ältestendienstes, des praktischen Gemeindelebens heute miteinander betrachtet. Wir haben gesehen, dass der Hirtendienst Mühe macht, dass er Arbeit ist, dass er auf Widerstand stößt, dass es ein herausfordernder und doch so wichtiger und wertvoller Dienst ist. Ich möchte einfach schließen mit dem 1. Thessalonicher 5, Vers 11 bis 13, mit dieser Äußerung, die uns als Gemeinde einfach auch in die rechte Stellung zu diesem Dienst führen kann. Wir lesen ja da, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Ja, möchte der Herr das schenken, dass wir einfach diese fürbittende Liebe haben, diese Anerkennung des Werkes der Ältesten, der Brüder, die Hirtendienst tun, die Verkündigungsdienst tun, dass wir auch geleitet durch das, was wir heute gehört haben, vermehrt für diese Brüder beten. Und auch darum beten, dass Gott immer wieder in den Gemeinden weitere, neue, nachwachsende Brüder beruft und begabt und beauftragt, die diesen Dienst tun. Davon hängt sehr, sehr viel ab für den Weg der gläubigen Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Möge der Herr uns da segnen und stärken darin. Amen.